Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Raketen angegriffen. Dabei wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gezielt Energieanlagen zerstört. Auch habe Russland Marschflugkörper mit Streumunition eingesetzt. Den Behörden zufolge waren allein in 3 westlichen Regionen mehr als 1 Million Menschen ohne Strom. Auch die Wasserversorgung sei teils ausgefallen.
Bei Minusgraden müssen Ukrainerinnen und Ukrainer wieder Schutz vor russischen Angriffen suchen. Dutzende Drohnen und Raketen sollen das zerstören, worauf die Menschen im Winter besonders angewiesen sind. Die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser. Wir haben den Luftalarm gesehen, unsere Sachen gepackt und sind in die Metro gegangen. Was wir denken? Wir haben das alles satt. In der Nacht und bis in den Morgen greift Russland verschiedene Regionen der Ukraine an, wie Odessa im Süden oder Lviv im Westen. Hunderttausende Haushalte bleiben ohne Strom, auch die Wasserversorgung ist in Teilen unterbrochen. Russlands Machthaber Putin bezeichnet den Angriff als eine Antwort auf den Einsatz weitreichender westlicher Waffen und droht mit dem erneuten Einsatz einer russischen Mittelstreckenrakete. Ziele können militärische Einrichtungen, Unternehmen der Verteidigungsindustrie oder Entscheidungszentren in Kiew sein. Was Putin als Antwort darstellt, ist Teil seiner Strategie, sagt Militäranalyst Mykola Biliskov. Russland setzt seit mehr als 2 Jahren auf die systematische Zerstörung der ukrainischen Energieversorgung. Wir haben das bereits 2 Winter in Folge gesehen und es ist logisch, dass Russland das leider fortsetzen wird, weil es das einzige Druckmittel auf das ganze Land, auf die gesamte Gesellschaft ist. Besonders groß ist der Druck an der Front. Russland verfügt über mehr Soldaten, mehr Waffen und rückt unter hohen eigenen Verlusten immer weiter vor.
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gab es in der Ostsee mehrere Vorfälle, die den Verdacht auf Sabotage nahelegen. Zuletzt wurden 2 Datenkabel auf dem Meeresgrund beschädigt, als ein chinesischer Frachter in der Nähe war. Was die Anrainerstaaten der Ostsee gegen solche Gefahren tun können, darüber berät eine Konferenz in der Nähe von Stockholm. Eingeladen dazu hatte der schwedische Ministerpräsident Kristersson.
Die Yipeng 3 liegt immer noch im Kattegat zwischen Dänemark und Schweden. Das chinesische Schiff steht unter Verdacht, mit seinem Anker Schäden an 2 Datenkabeln in der Ostsee verursacht zu haben. Ein Kontaktversuch per Funk bleibt vergebens. Ich werde keine Fragen beantworten, halten Sie Abstand von meinem Schiff. Schweden ermittelt und berät sich mit seinen nordischen und baltischen Nachbarn. Polens Ministerpräsident Tusk fordert, aus den Vorfällen Konsequenzen zu ziehen. Die Ostsee müsse stärker überwacht werden. Es geht darum, solche Ereignisse künftig zu verhindern. Ich kann nicht darüber urteilen, wer dafür verantwortlich ist, aber wenn Sie mich nach meiner Privatmeinung fragen, wenn es nach Sabotage aussieht, ist es auch Sabotage. Auf dem Grund der Ostsee liegen wichtige Pipelines, aber auch Datenkabel. Die betroffenen Leitungen verbinden Deutschland und Finnland sowie Schweden und Litauen. Südlich der Insel Gotland werden beide durchtrennt. Mit GPS-Daten lässt sich belegen, dass der chinesische Frachter zum Zeitpunkt der Beschädigungen in der Nähe der betroffenen Stellen war. Die Ermittlungen aber seien schwierig, so Seerechtler, wenn China nicht mitmacht.
Im internationalen Seerecht gilt grundsätzlich das Prinzip der ausschließlichen Hoheitsgewalt des Flaggenstaates, des Schiffes. Was bedeutet, dass im Moment allein die chinesische Regierung Hoheitsgewalt über dieses Schiff ausüben darf?
Schweden hat China erneut zur Zusammenarbeit aufgerufen, um die Vorfälle aufzuklären.
Das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas wird vielfach kritisiert. Palästinenserorganisationen sprechen von Völkermord. Diesen Vorwurf macht jetzt auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in einem Bericht, der dem ARD-Studio Tel Aviv vorab vorliegt. Darin sieht Amnesty Kriterien erfüllt, die 1948 in der UN-Völkermordkonvention festgelegt wurden. Unter anderem die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.
Dieser Bericht von Amnesty International wurde dem ARD-Studio Tel Aviv zugespielt. Darin kommt die Menschenrechtsorganisation zu dem Schluss, Israel begehe einen Völkermord im Gazastreifen gemäß der UN-Völkerrechtskonvention. Der Bericht verweist etwa auf die Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur. 2/3 aller Gebäude wurden laut UN beschädigt oder zerstört. Fast 70% aller Todesopfer sind Frauen und Kinder. Darüber hinaus hätten Evakuierungsanordnungen zu Zwangsvertreibung von 90% der Bevölkerung geführt. Außerdem habe Israel die Einfuhr und Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen be- oder verhindert. Viele Zivilisten wurden getötet, Besitz weitgehend zerstört. Das könnte unter Teile der Völkermordskonvention fallen. Die Hauptfrage ist allerdings, ob es eine Absicht zum Völkermord gab. Die Absicht sieht Amnesty International in Aussagen wie diesen. Zerstört alles, so der ehemalige Verteidigungsminister Galland zu Soldaten. Und hier wird keiner mehr leben können. Wir müssen Gaza ein für alle Mal zerstören. Völkerrechtsexperte Shani bezweifelt, ob solche Aussagen ausreichen, um Israel die Absicht eines Völkermords nachzuweisen. Aber die Völkerrechtskonvention verbietet auch Aufhetzung zum Völkermord. Und die Statements führender Politiker könnten so ausgelegt werden. Die israelische Regierung äußert sich auf Anfrage bislang nicht zu den Vorwürfen. Sie rechtfertigt die Angriffe damit, dass sich Hamas-Kämpfer in zivilen Gebäuden versteckten. Ob es sich juristisch um einen Völkermord handelt, wird der Internationale Gerichtshof entscheiden. Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehle gegen Premierminister Netanyahu und Ex-Verteidigungsminister Galland erlassen. Der Vorwurf hier: Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Amnesty International will sich vor Veröffentlichung des Berichts zum Völkermord nicht äußern. Die Organisation plant einen weiteren Bericht zu den Verbrechen der Hamas beim Überfall auf Israel am 7. Oktober vor einem Jahr.
Chaotische Szenen spielten sich im Sommer 2021 auf dem Flughafen von Kabul ab, als die westlichen Truppen überstürzt aus Afghanistan abzogen und die Taliban die Macht übernahmen. Die Ereignisse von damals arbeitet noch immer ein Untersuchungsausschuss des Bundestages auf. Er geht der Frage nach, ob die Bundesregierung die Sicherheit der Ortskräfte genügend im Blick hatte. Der frühere Entwicklungsminister Müller wies Vorwürfe heute zurück. Ex-Außenminister Maas berichtete von schwierigen Abstimmungen mit den US-Partnern.
Er lebt seit 3 Jahren in Deutschland. Der 32-jährige Ahmad war Ortskraft in Afghanistan, hat dort für die Bundeswehr als Übersetzer gearbeitet. Ahmad sorgt sich um seine Schwester, die nach Pakistan geflohen ist.
It's hard.
Es ist schwer. Ich weiß nicht, ob ihr etwas Schlimmes geschieht. Daran wäre ich dann schuld und das könnte ich mir nie verzeihen. Rückblick. August 2021. Die Taliban übernehmen wieder die Macht in Afghanistan. Schneller, als es deutsche Geheimdienste und Ministerien erwartet haben. Hektisch werden Diplomaten, Soldaten und einige Ortskräfte in Sicherheit gebracht. Am Nachmittag im Untersuchungsausschuss der damalige Außenminister Maas einer der wichtigsten Zeugen. Die Fragen kritisch. Warum war die Bundesregierung so schlecht auf den Abzug vorbereitet? Maas verteidigt sich. Es habe mit den USA keine Koordination gegeben. Und man habe sich wesentlich auf die Einschätzungen des Bundesnachrichtendienstes verlassen. Vor den Kameras möchte Maas sich nicht äußern. Die Abgeordneten unterschiedlich zufrieden.
Er hat meine Fragen oder unsere Rückfragen zu den einzelnen sicherheitspolitischen Überlegungen eigentlich als Unverschämtheit empfunden. Und das finde ich schon erstaunlich, wenn man Außenminister der Bundesrepublik Deutschland war.
Dass das Auswärtige Amt bei der Szenarienplanung, also konkreter Ausplanung verschiedener Szenarien, unzureichend gehandelt hat, ist ein Punkt, der definitiv festzustellen war.
Das, was der Bundesminister ausgesagt hat, haben auch andere gesagt, dass es Fehleinschätzung gegeben hat zu den zeitlichen Abläufen, wie schnell die Taliban Kabul übernehmen würden.
Mehr als 35.000 Menschen hat die Bundesregierung bisher aus Afghanistan nach Deutschland geholt. Auch Ortskräfte wie Ahmad. Seine Schwester ist eine von 3.600, die noch in Pakistan warten.
Eine Aufarbeitung im Bundestag fordern Politiker auch zum Thema Corona-Management. Neu angefacht wird die Diskussion durch Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach wollte das Robert-Koch-Institut die Risikobewertung Anfang 2022 von sehr hoch auf hoch herabstufen. Gesundheitsminister Lauterbach habe dies dem RKI jedoch verwehrt. Die FDP wirft dem SPD-Politiker Einflussnahme auf die RKI-Bewertung vor und fordert dessen Rücktritt. Lauterbach verteidigte sein Vorgehen in der Pandemie und verwies auf die damals anhaltend hohen Todeszahlen. Schon kurz nach dem Bruch der Ampel gab es Berichte, die FDP habe sich gezielt auf den Ausstieg aus der Koalition vorbereitet. Heute veröffentlichte die Partei selbst ein internes Strategiepapier dazu, um, wie es hieß, Transparenz herzustellen. Zuvor war das Papier durchgesickert. Das 8-seitige Dokument ist überschrieben mit D-Day-Ablaufszenarien und Maßnahmen. Markus Preis in Berlin. Seit heute Abend ist das Papier also öffentlich. Was erfährt man Neues darin?
Naja, das Papier macht erstmal klipp und klar deutlich, dass die FDP die Regierung gezielt verlassen wollte. Und es wird darin sogar explizit durchgespielt, welcher Tag denn der beste wäre. Unter der Überschrift Timing, der ideale Zeitpunkt, heißt es, der Ausstieg sei für die Woche vom 4. bis 10. November avisiert. Man müsse schauen, wann es besser wäre, vor den Ergebnissen der US-Wahl oder doch besser danach. In dem Papier steht auch, was Christian Lindner hinterher sagen soll. Es sei nämlich wichtig, die ersten Bilder und Töne zu setzen und die Atmosphäre, die müsse, Zitat, ernsthaft, aber nicht getrieben wirken. Zudem wird festgehalten, nach dem Bruch der Ampel müsse man einen Parteitag machen und da gebe es Fristen. Deshalb sei der 8. November so wörtlich die Deadline. Wir erinnern uns, das Ampel-Aus passierte am 6. November.
Und welche Reaktionen gibt es auf die Veröffentlichung?
Also Kritik kommt vor allem vom bisherigen Koalitionspartner, von der SPD. Parteichef Klingbeil sagt, gut, dass die Bürger jetzt Bescheid wissen. Andere Stimmen, die empören sich, dass in dem Papier tatsächlich eben Worte wie D-Day, also der Begriff für die Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, oder auch offene Feldschlacht verwendet wurden, um das Ende einer Bundesregierung vorzubereiten. Besonders scharf ist die Kritik daran, dass die FDP hinterher das Ganze, um es mal vorsichtig zu sagen, weiter verschleiert hat. Generalsekretär Djirsarei zum Beispiel hat noch am 18. November gesagt, dass der Begriff D-Day nie verwendet worden sei und hat von Unterstellungen gesprochen. Heute nun veröffentlicht die FDP eben selber ein Papier, in dem vom D-Day die Rede ist. Djirsarei sagt heute Abend, die Parteiführung habe aber von dem Papier nichts gewusst und er sehe deshalb auch keinen Grund, zurückzutreten.
Dankeschön, Markus Preis in Berlin. Und wenn Sie sich selbst einen Eindruck verschaffen wollen, das komplette FDP-Papier können Sie bei tagesschau.de nachlesen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Finanzierung der Strompreisbremse für rechtens erklärt. Geklagt hatten 22 Ökostromerzeuger. Um die Verbraucher während der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg zu entlasten, hatten sie einen Teil ihrer hohen Gewinne abgeben müssen. Das Gericht entschied nun, dass die Abschöpfung von außergewöhnlichen Gewinnen in einer Notsituation mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der Schritt ist bislang einzigartig. Australien hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren auf den Weg gebracht. Die übermäßige Nutzung solcher Plattformen berge Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit, so die Regierung. Die neuen Regeln sollen in einem Jahr in Kraft treten. Betreiber von Online-Netzwerken werden verpflichtet, wirksame Alterskontrollen einzuführen. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen.
Das Gesetz wird ihren Alltag grundlegend verändern. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen in Australien soziale Medien nicht mehr benutzen. Wie TikTok, Instagram, Snapchat. Ein weitreichendes Verbot. Australien setzt neue Maßstäbe mit einem Mindestalter für soziale Medien. Die Regierung hatte den Vorstoß zuvor begründet. Mobbing, ein falsches Körperbild, Fake News, die Risiken für Australiens Kinder seien zu groß. Und mit dem neuen Gesetz nimmt sie die Betreiber von Online-Plattformen in die Pflicht. Die Unternehmen selbst müssen zukünftig dafür sorgen, dass die Altersgrenze eingehalten wird. Ansonsten drohen den Tech-Firmen hohe Strafen. Wir setzen einen neuen Standard und machen deutlich, dass die Betreiber von sozialen Netzwerken auch eine soziale Verantwortung haben. Das Gesetz, kontrovers diskutiert, Bedenken bei Datenschutz und Kinderrechten. Kritiker forderten statt eines Verbotes härtere Kontrollen der Inhalte, mehr Unterstützung für Eltern. Die Probleme werden nicht durch ein Verbot gelöst. Die Regierung müsste stattdessen investieren in die Regulierung von Online-Plattformen. Sie müssten sich für bessere Angebote für Kinder in den sozialen Netzwerken einsetzen. Drei Viertel der Australier befürworten laut einer aktuellen Studie das Verbot. Für die Entwicklung der Alterskontrolle haben die Betreiber der Online-Plattform nun ein Jahr Zeit.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 29. November.
Von Westen her setzt sich ein Hoch durch und sorgt für ruhiges und trockenes Wetter. Heute Nacht schneit oder regnet es noch zwischen Vorpommern und Erzgebirge sowie in Ostbayern. Sonst gibt es nur einzelne Schauer. In der Westhälfte bilden sich einige Nebelfelder. Morgen ist es meist trocken bei Wolken, Nebel und Sonnenschein. Vor allem im Westen und Südwesten setzt sich die Sonne häufiger durch. Heute Nacht kühlt es ab auf +5 bis -6 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 1, an der Nordsee 8 Grad erreicht. Am Samstag in den Niederungen gebietsweise neblig trüb, im Nordwesten zum Teil wolkig, sonst oft sonnig. Wenig Änderung am Sonntag. Am Montag bleibt es Richtung Südosten noch lange trocken, sonst gibt es viele Wolken und gebietsweise Regen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmar geht es um das sogenannte D-Day-Papier und darum, wie generalstabsmäßig die FDP das Ampel-Aus geplant hat. Und wir blicken auf den Black Friday und fragen, ob Verbraucher und Handel überhaupt davon profitieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.